Deutschland hat eine sehr gute Reputation in Sachen der globalen Partnerschaft für den Klimaschutz, kann auch hier möglicherweise bestimmte Marktlücken füllen, wenn die USA jetzt erstmal zögerlich agieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pott und die Welt, dem außenpolitischen Update der Zeitschrift Internationale Politik. Ich bin Martin Bielecki.
Und ich bin Katharina Pietz. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sinken buchstäblich. Mit diesem emotionalen Appell hatte die Gruppe der kleinen Inselstaaten auf ihre Belange aufmerksam gemacht. Auf der Klimakonferenz COP29 in Baku in Aserbaidschan ging es eher schleppend zu. Die Inselstaaten haben zusammen mit den am wenigsten entwickelten Ländern aus Protest sogar eine Verhandlungsrunde verlassen. Man habe nicht den Eindruck, ernst genommen zu werden.
Am Ende hat man sich bei der COP29 nach einer Verlängerung in der Nacht auf Sonntag auf ein Abschlussdokument geeinigt. Aber, ob damit die großen Fragen im Klimaschutz wirklich beantwortet sind, Stichwort Finanzierung und faire Lastenverteilung, das wollen wir uns in dieser Folge mal genauer anschauen.
Und wir freuen uns sehr, dass dafür Kira Finke zu Gast ist. Sie ist Leiterin des Zentrums Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, der DGAP. Hallo, Frau Finke.
Hallo.
Zum Einstieg vielleicht erstmal die Frage, eine gefühlige Frage. Mit welchem Gefühl sind Sie nach Baku hingereist und mit welchem kamen Sie dann zurück?
Also ich bin schon mit gemischten Gefühlen nach Baku gereist, weil es klar war, dass unter der Präsidentschaft Aserbaidschans eben die Verhandlungen möglicherweise schleppend verlaufen würden. Es ist ein Staat, das sehr stark auf fossile Energien setzt. Gleich zu Beginn wurde auch gesagt, dass Öl als Geschenk Gottes gesehen wird. Insofern waren da die Erwartungen auch zu Beginn recht gering. Ich bin dann abgereist, beziehungsweise habe dann die Bilanz der Konferenz, also ich bin nicht bis ganz zum Schluss geblieben, aber habe dann die Bilanz der Konferenz betrachtet mit, ja, schon eine Art Erleichterung, dass es überhaupt zu einem Kompromiss gekommen ist, weil ich glaube, das war diesmal haarscharf. Ich denke, dass es trotzdem natürlich nicht genug ist, was dort vereinbart worden ist.
Man fragt sich immer so ein bisschen, Frau Finke, was solche Klimakonferenzen eigentlich bringen. Klar, das Thema bleibt auf der Agenda, man bleibt im Gespräch darüber. Wie ist denn Ihr Fazit zur COP29? Sticht die in irgendeiner Form hervor? Sie haben gerade gesagt, Hauptsache überhaupt ein Ergebnis. Ist das das Ergebnis?
Also was wir auf dieser COP eben gesehen haben, ist insbesondere der Kampf um ein neues Klimafinanzierungsziel. Darum ging es primär. Das bedeutet also die Frage, wie viel Gelder werden insbesondere sich entwickelnden Ländern zur Verfügung gestellt durch Industriestaaten, die besonders viel zum Problem beigetragen haben. Hier hat man sich auf 300 Milliarden geeinigt, die eine Summe ist, die dann jährlich erreicht werden soll bis 2035. Hier geht es nun darum, das möglichst schnell zu erreichen. Insofern war das schon eine sehr wichtige COP, gerade für den sogenannten globalen Süden.
Ja, vielleicht schauen wir auf diese Machtverhältnisse bei den Finanzierungsfragen nochmal genauer. Es gibt die reichen Industriestaaten, die schon sehr viel CO2 ausgestoßen haben. Die ärmeren Länder, die stark unter dem Klimawandel leiden, obwohl sie oft ja einen geringen Anteil am CO2-Ausstoß haben. Und die sogenannten Schwellenländer oder auch verhältnismäßig neue fossile Staaten. Sie haben gerade schon kurz umrissen, was der Kompromiss ist. Was würden Sie sagen, wer hat sich jetzt in diesem Machtkampf in den Finanzierungsfragen am Ende durchgesetzt?
Also die Machtverhältnisse, die globalen Machtverhältnisse sind ja klar, dass die Industriestaaten, die für das Problem verantwortlich sind, auch die Machtkonzentrationen bei sich haben, wirkt sich natürlich deutlich auf den Verhandlungsverlauf aus. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es braucht dieses Forum, weil sonst viele vulnerable Staaten gar keine Stimme hätten. Also bei einer G20-Sitzung oder auch einer G7-Sitzung wäre es schwer vorstellbar gewesen, dass ein Betrag von 300 Milliarden zur Emissionsminderung und Anpassung von Entwicklungsstaaten geplätscht worden wäre. Das braucht da schon den Druckmoment durch die globalen Akteure. Und natürlich ist es so, gerade im Bereich der Emissionsminderung haben fossile Petrostaaten, eben insbesondere Saudi-Arabien, stark auf die Bremse getreten, haben auch die Reiteration von ambitionierten Formulierungen verhindert. Das ist natürlich bedauerlich, dass man jetzt öfters auch wieder Dinge quasi nochmal neu diskutieren muss, die eigentlich schon längst vereinbart waren.
Die Interessengegensätze zwischen flachliegenden Inseln auf der einen Seite und europäischen Staaten oder den USA auf der anderen Seite sind riesengroß. Frage, wie viel koloniales Denken, also nochmal Stichwort globaler Süden, steckt denn im globalen Umgang mit der Klimakrise?
Der Kolonialismus wirft natürlich weite Schatten und das auch in das Verhandlungsfeld der internationalen Klimaschutzverhandlungen. Hier gibt es natürlich große Diskrepanzen, insbesondere auch, weil viele westliche Industriestaaten massiv von ihrem kolonialen Erbe profitiert haben und diese Dinge natürlich dann auch miteinander in Verbindung gebracht werden, wenn es darum geht, andere Staaten dazu zu motivieren, selber Klimaschutz zu betreiben. Insbesondere muss man dabei in Betracht ziehen, dass CO2 sehr lange in der Atmosphäre verbleibt und wir haben jetzt schon viel dieses CO2-Raums, wenn man so will, eingenommen in der Atmosphäre. Und nun sollen beispielsweise, wenn es darum geht, globaler CO2-Preis oder so, ja, sollen andere Länder dafür zahlen, CO2 ausstoßen zu können, während wir jetzt über ein Jahrhundert lang CO2 quasi umsonst in die Atmosphäre abgelagert haben und die ja weiterhin dort vorhanden sind und auch Schaden in genau diesen Ländern anrichten, die wir nun davon überzeugen wollen, weniger CO2 auch auszustoßen. Nichtsdestotrotz bleibt das notwendig, dass alle Länder hier an einem Strang ziehen und umso wichtiger ist eben diese Frage der Finanzierung. Das ist nämlich keine reine Wohltätigkeit der Industriestaaten, sondern aus meiner Perspektive ein wichtiges Element, um dieser Verantwortung auch in gewisser Weise beizukommen und dazu beizutragen, dass alle Länder hier die Richtung einschlagen der Transformation. Weil natürlich ist es so, wenn Deutschland alleine seine Emissionen mindert, wird es das Klima nicht insgesamt retten. Wir brauchen hier die Kooperation.
Wir wollen ja, Frau Finke, mit diesem Podcast immer auch die Frage beantworten, was hat das Ganze denn mit unser aller Leben zu tun in Deutschland? Nun hat Frau Baerbock, die deutsche Außenministerin, unter anderem erklärt, Geld allein, das reiche nicht. Es müsse schon auch der Ausstoß klimaschädlicher Emissionen reduziert werden. Dann fragt man sich, wie glaubwürdig ist Deutschland denn bei den Klimaschutzverhandlungen und wie bewerten Sie Deutschlands Rolle generell bei der COP in Baku?
Also man muss schon sagen, dass die Rolle der Außenministerin hier eine ganz wichtige war, weil sie eine der hochrangigen Politikerinnen waren, die vor Ort lange waren und die auch eben mit zum Schluss verhandelt haben. Das war ein sehr wichtiges Signal und hat auch dazu maßgeblich beigetragen, dass es überhaupt zu einem Kompromiss kam. Denn die Präsidentschaft, also die COP-Präsidentschaft Aserbaidschans, hat ja eben keine gute Vorarbeit geleistet. Die Präsidentschaft hat traditionellerweise die Rolle, eben Kompromisse zu finden. Ja, also am besten schon im Vorfeld der COP Gespräche zu führen, um Positionen miteinander vereinbar zu machen. Und hier wurden am letzten oder vorletzten Tag einfach nur die Positionen nochmal einander gegenübergestellt in dem Entwurfsdokument über die Klimafinanzierung. Und das ist natürlich keine Ausarbeitung eines Kompromisses. Insofern war das sehr wichtig. Allerdings muss man auch sagen, die Regierungskrise, also das Brechen der Ampelkoalition, hat mit dazu beigetragen, dass wir eben auch nicht besonders ambitioniert im Vorfeld dort auftreten konnten. Man muss sich daran erinnern, dass in früheren Zeiten eben Deutschland auch schon Monate vorher mit Zusagen, Finanzierungszusagen reingegangen ist, mit Emissionsminderungszielen, die ambitionierter waren. Und hier beruht man sich jetzt so ein bisschen auf dem Status quo aus. Und gleichzeitig, wenn man jetzt die Klimakrise dagegen stellt und Deutschlands Verantwortung dafür, also unseren Anteil an Emissionen, bleiben wir einfach hinter unserer eigentlichen Verantwortung zurück.
Jetzt haben Sie das Ampel-Aus angesprochen und das Stichwort Verantwortung genannt. Am gleichen Tag, als die Ampel gescheitert ist, war klar, dass Donald Trump wieder ins Weiße Haus in den USA einziehen würde. Wie spürbar war dieser Schatten von Trump auf der COP? Es ist ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass die USA wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen werden.
Die Wahl Donald Trumps war natürlich deutlich spürbar auf den internationalen Klimaschutzverhandlungen. Denn es ist klar, dass Donald Trump angekündigt hat, aus dem Pariser Abkommen auszutreten. Das ist diesmal auch deutlich schneller möglich als in den Jahren zuvor. Denn als er zum ersten Mal Präsident war der USA, gab es diese 3-Jahres-Frist, weil da ja gerade erst das Abkommen verabschiedet war. Jetzt gibt es diese 3-Jahres-Frist nicht mehr. Er kann innerhalb eines Jahres austreten und damit wären die USA dann eben auch nicht mehr an das Abkommen gebunden. Und das hat bestimmt auch Auswirkungen darauf gehabt, dass zum Beispiel die argentinische Delegation abgereist ist. Also Milei hat seine Delegation zurückgeholt. Das bedeutet, es allerdings nicht gleich kommt eines Austritts aus dem Abkommen, auch nicht aus der UNFCCC, also aus der Klimarahmenkonvention, aber ist natürlich schon mal ein politisches Signal. Das heißt, dort gibt es deutlichen Gegenwind. Allerdings muss man auch sagen, dass die USA jetzt kein leuchtendes Beispiel von Klimaschutz waren, das jetzt völlig zerbricht. Man muss auch sehen, es ist das dritte Mal, dass die USA jetzt quasi die internationalen Klimaschutzverhandlungen stören, indem sie eben erstens das Kyoto-Protokoll nicht ratifiziert haben, zweitens dann einmal ausgetreten sind unter der ersten Trump-Präsidentin, jetzt zum dritten Mal. Da schleicht sich auch eine gewisse Gewohnheit ein. Das ist natürlich schlecht, aber gleichzeitig werden auch in den USA weiter die Emissionen sinken, weil die Erneuerbaren einfach die Marktdominanz übernehmen werden. Für die CO2-Bilanz ist es schlecht, weil wir einfach ein sehr, sehr geringes CO2-Budget noch verbleibend haben unter den Temperaturgrenzen des Pariser Abkommens und deswegen mit voller Kraft jetzt vorausgehen müssten und nicht noch weiter auf die Bremse treten müssten.
Da gibt es ja viele, Frau Finke, die von der COP zurückkommen und sagen, Mensch, das ist zu groß, das ist so komplex, das ist irgendwie einfach zu massiv geworden. Was glauben Sie, werden jetzt andere, kleinere, flexiblere Formate wichtiger?
Also das multilaterale Forum der COP ist weiterhin sehr, sehr wichtig. Es braucht diesen internationalen Raum. Es ist ein globales Problem, das sich auch nur global lösen lässt. Gleichwohl ist es eine nicht ausreichende Funktion, die da erfüllt wird. Das bedeutet also, wir brauchen noch darüber hinausgehend idealerweise Staatengruppen, Allianzen, die eben vorangehen mit höherem Ambitionsniveau, weil es ist natürlich sehr, sehr schwierig, die Interessen der flachliegenden kleinen Inselstaaten und die Saudi-Arabiens miteinander in Verbindung zu bringen. Insofern braucht es da weitere Allianzen und kann auch im Rahmen der G7 passieren, im Rahmen der G20, die für einen Großteil der globalen Emissionen verantwortlich sind und hier entsprechend auch vorausgehen müssen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 2024 geht zu Ende. Ob die Welt 2025 besser, friedlicher und hoffnungsvoller wird, das wissen wir nicht. Aber eines wissen wir, dass Sie mit einem Geschenkabo der internationalen Politik, also der Zeitschrift, die hinter diesem Podcast steht, viel Freude stiften können. 6-mal im Jahr erhält man damit als Geschenk die internationale Politik frei Haus und die Sonderausgaben und einen freien Zugang zu allen digitalen Inhalten der EP. Bis zum 6. Dezember erhalten Sie das EP-Geschenkabo für nur 83 statt 118 Euro. Den Link zur Abo-Seite finden Sie in den Shownotes und damit zurück zur aktuellen Folge von Pott und die Welt mit Kira Finke.
Wenn wir ein bisschen rauszoomen beim Thema, also nicht nur auf die COP schauen, sondern globalen Klimaschutz generell in der aktuellen Zeit multipler Krisen. Sie haben in der Zeitschrift EP vor kurzem geschrieben, dass sich im Strudel geopolitischer Krisen die Prioritäten zwischen Gegenwart und Zukunft, zwischen der Reaktion auf Schocks und der Prävention des vorhersehbaren Unheils verschieben. Das ist so ein Dilemma, in dem wir uns gerade befinden. Die geopolitischen Krisen werden nicht über Nacht verschwinden, aber die Notwendigkeit eben von Klimaschutz auch nicht. Sehen Sie Auswege aus diesem Dilemma?
Also ein wichtiger Ausweg ist natürlich die Wissenschaft, dass wir eben durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse gewissermaßen in die Zukunft schauen können und wissen inzwischen durch verschiedenste Klimamodelle und durch die weltweite Vernetzung von Wissenschaft, das muss man ja auch sehen, dass hier die internationale Kooperation wirklich gut funktioniert, Forschungsteams über auch verschiedene politische Systemgrenzen hinweg miteinander kooperieren, dass eben wir durch diese Wissenschaft einen Vorsprung haben in unserem Denken, ja, also dass wir absehen können, was passiert, wenn wir X, Y oder Z wählen als Option. Und diesen Vorsprung uns zunutze zu machen, das gilt es jetzt umzusetzen und dafür bräuchte es natürlich auch demokratische Mehrheiten. Und hier geht es einerseits um Krisenkommunikation, also wie vermitteln wir den Wert der Prävention? Ja, also was ist unsere Verantwortung, auch präventiv wirken zu werden? Wie vermitteln wir auch die Chancen, dem Klimawandel beizukommen, also eine wirklich lebenswerte Zukunft zu ermöglichen, aber eben auch die ökonomischen Chancen der Transformation in den Vordergrund zu stellen? Und ich denke, über diesen Weg lassen sich schon auch Mehrheiten dahinter versammeln, weiterhin ambitionierten Klimaschutz zu betreiben.
Jetzt hat man in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Klimaschutz als Thema in der öffentlichen Debatte verdrängt worden ist, vor allem durch die russische Invasion in der Ukraine. Es wird sehr viel über die Themen Sicherheit und Verteidigung diskutiert. Es gibt natürlich auch noch andere Krisen, aber das ist so ein Hauptfokus. Obwohl ja das Thema Klimaschutz auch sehr stark mit dem Thema Sicherheit in Verbindung steht. Also wir wissen, dass Klimafolgen vorhandene Krisen und Konflikte verstärken können. Wie erklären Sie sich das, dass eigentlich über das Thema Klimasicherheit sehr wenig gesprochen wird.
Also der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Sicherheit ist ja einer, der von Komplexität auch geprägt ist. Und es ist eben so, dass der Klimawandel auf verschiedenste Konflikttreiber einwirkt, zum Beispiel auf die Frage der Verteilung von Ressourcen. Wenn Ressourcen knapper werden, kann dies zu Konflikten führen. Aber auch ein Reichtum an Ressourcen bedeutet nicht unbedingt, dass es der Stabilität dient. Beispiel zum Beispiel Demokratische Republik Kongo. Ja? Und das hat natürlich auch was mit dem Zugang zu Ressourcen zu tun. Und ich glaube, wenn dieser eben sehr ungleich verteilt ist, erhöht sich einfach das Konfliktpotenzial, gerade in Bezug auf den Klimawandel, gerade in Ländern, die stark von der Landwirtschaft abhängig sind, gerade in Ländern, die eine Spaltung zwischen verschiedensten polarisierten Gruppen bereits aufweisen. Dass das nicht so stark in den Vordergrund tritt, liegt natürlich mit daran, dass es eben relativ komplex ist, indirekte Wirkungsketten vorliegen und auch, dass natürlich die Verantwortung für eine Gewaltanwendung, also der Griff zur Waffe, um umgangssprachlich das mal auszudrücken, natürlich immer eine menschliche Entscheidung ist und nicht auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Denn auch unter großer Not ist es ja eine Entscheidung eines Akteurs, eines Staates, einer autokratischen Regierung, dann mit Waffengewalt auf bestimmte Situationen zu reagieren beziehungsweise seine eigenen Interessen damit durchzusetzen. Insofern gibt es hier vielfältige Gründe, warum das vielleicht nicht so im Vordergrund steht, aber der Forschungssektor hier hat in den letzten Jahren schon deutlich zugelegt und es gibt auch immer mehr belastbare Studien, die diese sehr verwobenen Kausalzusammenhänge herausarbeiten.
Vorhin schon kurz über Donald Trump gesprochen. Ich wollte darauf nochmal zurückkommen. Wird es denn Leute geben, Politiker, Politikerinnen geben, die in seinem Kielwasser sozusagen sich das zunutze machen, dass er aussteigen wird aus Paris etc.? Also was bedeutet seine Wiederwahl für den globalen Klimaschutz?
Also man sieht ja auch an den Diskussionen hier in Deutschland, dass einige Politiker da versuchen, sich aus der eigenen Verantwortung herauszuwinden mit der Argumentation, dass die USA jetzt ja schwächeln. Ich halte das für nicht besonders überzeugend. Erstens, weil die USA weiterhin ihre Emissionen senken werden. Einfach dadurch, dass die USA vor Ort den Inflation Reduction Act schon verabschiedet haben unter Biden und der wird auch nicht komplett zurückgenommen werden, weil er nämlich sehr vorteilshaft ist, unter anderem in verschiedensten Swing States, also wahlentscheidenden Staaten, wo viele Menschen auf bessere Jobs hoffen können aufgrund der Förderung der Subvention von grünen Technologien. Was unsere eigene politische Landschaft betrifft, denke ich auch, dass wir hier möglicherweise auch ein Möglichkeitsfenster sehen könnten, gerade wenn die USA hier weniger präsent sind, hier eine Führungsrolle einzunehmen international. Deutschland hat eine sehr gute Reputation in Sachen der globalen Partnerschaft für den Klimaschutz, kann auch hier möglicherweise bestimmte Marktlücken füllen, wenn die USA jetzt erstmal zögerlich agieren.
Ja, zum Abschluss dieses Gesprächs würden wir gerne nochmal zum Anfang zurückkommen, nämlich die COP, die Klimaschutzkonferenz in Baku. Gab es Begegnungen, Gespräche, Erfahrungen, irgendwas, was Ihnen besonders hängen geblieben ist? Vielleicht sogar was, was Sie hoffnungsfroh gemacht hat?
Wir hatten ein Side-Event auf der COP29 in Baku, wo es um den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Konflikten und Vertreibung ging. Bei dieser Gelegenheit hatte UNHCR eine Frau eingeladen, Grace Durong, die selbst eine Fluchtgeschichte hat und gleichzeitig jetzt als in einer NGO aktiv ist, um eben Menschen zu helfen, die in Situationen von Vertreibung zu leben. Und das war eine sehr eindrückliche Begegnung, weil sie eben einen sehr schweren Lebensweg hinter sich hat, aber gleichzeitig versucht, mit ihrer Erfahrung und auch mit den Möglichkeiten, die sie hat, nun anderen Menschen zu helfen und auch präsent zu sein auf diesen internationalen Konferenzen, beispielsweise mit UNHCR zusammen. Ich finde diese Begegnung mit Menschen, die ja diese Krisen in ihrem Leben drehen können, in eine Richtung, vielleicht auch natürlich durch verschiedenste Möglichkeiten, die ihnen gegeben worden sind, in der Krise einen anderen Weg einzuschlagen. Das ist für mich besonders beeindruckend gewesen.
Mit Kira Finke, der Leiterin des Zentrums Klima- und Außenpolitik von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben wir über die Klimakonferenz in Baku und den globalen Klimaschutz in Zeiten von multiplen Krisen gesprochen. Vielen Dank.
Danke.
Wenn wir diese Folge ein bisschen Revue passieren lassen, ein bisschen rekapitulieren, fassen wir mal zusammen, was so Gedanken sind oder Sätze, die einem so besonders in Erinnerung geblieben sind. Ich fange mal an. Also das wurde nochmal sehr deutlich, dieser Kompromiss, der jetzt auf der COP29 gefunden worden ist, war haarscharf und man fragt sich immer so ein bisschen, naja, was bringen dann tatsächlich diese Konferenzen, weil eigentlich die globalen Machtverhältnisse sehr klar sind. Aber ich finde, das wurde nochmal deutlich, man braucht diese Konferenz, um überhaupt im Gespräch zu bleiben und Kompromisse zu finden. Ich fand ganz interessant den Gedanken, dass der Rückzug der USA aus dem Klimaschutzabkommen auch dazu führen könnte, dass Deutschland eine wichtigere Rolle einnimmt und mehr Verantwortung übernehmen muss. Und sehr hoffnungsfroh hat mich gestimmt dieser Gedanke, dass es ein bisschen ein Ausweg aus dem Dilemma sein kann. Wir haben viele multiple Krisen und einen Klimaschutz, der vernachlässigt wird, dass die Wissenschaft da aber eine wichtige Lösung bringen kann. Martin, wie ging es dir?
Ganz ähnlich. Zweimal dunkel, einmal hell. Dunkel, wie mühsam dieser Klimaschutz und die Bemühungen darum sind. Kaum Macht für die Kleinen. Der Ausstieg der USA ist eingepreist. Es gibt überhaupt keine Spur von einem Gedanken an eine Welt, auf der wir leben. Der zweite Punkt, wie schwer es der Klimaschutz gerade in dieser Zeit hat, wo ganz andere Themen dominieren, obwohl, auch wenn das Thema gerade Konjunktur hat, es das überwölbende Thema dieser Zeit ist und sein muss. Und dann, to end on a positive note, aber dieses Möglichkeitsfenster, von dem Kira Finke gesprochen hat, dass es eben was gibt, was man tun kann. Und es geht auch gar nicht anders. Man kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken. Und dass man überhaupt was tun kann, das ist dann doch ein schöner Schluss, finde ich. Das war Folge 8 von Pott und die Welt und wir nähern uns nicht nur mit erschreckend schnellen Schritten dem Ende des Jahres, sondern auch dem Ende der ersten Staffel dieses neuen Podcasts. Deswegen wollen wir in der nächsten Episode schon einen kleinen Rückblick auf das außenpolitische Jahr 2024 wagen mit Daniela Schwarzer von der Bertelsmann Stiftung.
Aber keine Sorge, nächstes Jahr geht's weiter mit Pott und die Welt. Wir starten im Januar in eine neue Staffel und wir möchten dabei gern auch Ihre Wünsche einbeziehen. Welches außenpolitische Thema würden Sie gern hier im Podcast hören? Mit welchem Gast sollten wir unbedingt mal sprechen? Schreiben Sie uns Ihre Ideen sehr gerne per Mail an ip@dgap.org. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bielecki. Danke für Ihr Interesse.